Willkommen bei Naschgefühl, dem Podcast über Ernährung und Psyche. Aus der Praxis, ganz nah für dich. Jenny und Luzi, zwei Ernährungstherapeutinnen im Gespräch.
Okay.
Hi.
Hi.
Planänderung? Boah, ich war heute bei der viszeralen Therapie, wollte ich dir eigentlich eben noch erzählen.
Was ist das?
So eine spezielle Massagetechnik, wo du so richtig krass in so schmerzende Punkte reingehst.
Mm.
Boah. Der hat meinen Bauch massiert. Noch nie hat jemand meinen Bauch massiert. Und das tat so weh, Jenny, der ist so in so einen Teil reingegangen. Und dann immer, wenn ich vor Schmerz fast aufgeschrien habe, ist er noch tiefer rein.
Oh Gott.
Der war so richtig wie so ein perfekter Sportlehrer eigentlich, der dich immer so richtig drillt.
Mhm.
Tiefer in den Punkt, tiefer in den Punkt. Aber anscheinend kann das echt viel lösen.
Okay. Im Darm oder eher in den Muskeln?
Überall eigentlich. Also du hast ja ganz viele solcher Punkte, die eventuell schmerzen, und da kann sich halt auch teilweise die Verspannung so festgesetzt haben.
Mhm.
Aus welchen Gründen auch immer, gibt's ja viel. Aber anscheinend kann das helfen. Bin gespannt.
Muss ich mal berichten.
Ich habe jetzt mal eine Zehnerkarte gebucht.
Das hat so schön wehgetan.
Ja, so normale Massagen, die sind halt immer ganz cool für den Augenblick, aber die gehen mir nicht so tief rein.
Mhm.
Die sind eher so ein bisschen lame.
Mhm.
Wie stehst du zu Massage?
Ich wollte mal eine Lymphdrainage machen demnächst.
Das heißt?
Das ist eine Massagetechnik, die dann den Lymphfluss aktiviert, sodass das Wasser aus dem Gewebe einmal raustransportiert wird.
Mhm.
Und ich habe das ja in den Armen extrem. Und da habe ich Bock drauf. Also immer, wenn ich massiert werde und meine Arme werden massiert, ist das so ein schönes Gefühl.
Geil.
Ja.
Empfiehlst du das auch deinen Patientinnen?
Ist ganz klare Empfehlung.
Okay, steht
immer.
Auch in der Leitlinie?
Mhm.
Ah.
Mhm.
Und das kriegt man aber wahrscheinlich nicht bezahlt, ne?
Doch.
Ach, cool.
Kriegt man von der Krankenkasse bezahlt, und es gibt sogar so Geräte dafür, die genauso gut sein sollen. Aber die kriegt man weniger oft bezahlt.
Okay. Wieder was gelernt zur Liebe dem.
Aber heute haben wir ein anderes Thema.
Genau.
Genau, heute interviewe ich dich ein bisschen. Und zwar ist das Thema heute die Spurenkennzeichnung bei Allergien. Und da als Einstiegsfrage: Was ist deine Meinung dazu? Muss man das meiden oder nicht?
Ja, vielleicht ganz grob zu Anfang gesagt, wann muss man denn überhaupt, oder wer sollte jetzt die Spurenkennzeichnung überhaupt kennen? Das sind ja eigentlich die Nahrungsmittelallergiker, und da ich vorrangig ja Kinder mit Nahrungsmittelallergien betreue und du ja auch in der Klinik, sind das natürlich so die Hauptzielgruppe dieser Folge, aber auch die Zielgruppe Zöliakie-PatientInnen.
Mhm.
Und dieses Thema, muss ich die Spuren meiden oder nicht, das ist ja somit eine eigentlich der zentralsten Fragen, die vor allem jetzt die Eltern haben oder natürlich dann auch die Kinder, wenn sie ein bisschen größer werden. Und es ist echt ein verhextes Thema, würde ich jetzt mal sagen. Weil A, muss man dazu wissen, dass die Spurenkennzeichnung noch freiwillig ist. Das heißt, nicht jeder Hersteller macht das. Und man muss erstmal rausfinden, wer macht das und wer macht's nicht. Wobei vor allem die meisten großen Hersteller machen es eigentlich mittlerweile alle. Aber das Verhexte darin ist eigentlich, dass man nie weiß, was ist eine Spur überhaupt? Kann eine Spur, die da draufsteht, jetzt klassischerweise auf meiner Schokolade, wenn draufsteht, kann Spuren von Erdnuss enthalten, kann da vielleicht eine ganze Erdnuss reingerutscht sein, oder ist es nur ein Bruchteil, auf den ich eh nicht reagiere?
Oder das ganze Produkt. Das habe ich vor 2 Jahren mitbekommen. Da war ein ganzes Produkt, das war, glaube ich, eigentlich ein Haselnussprodukt.
Mhm.
Und das hat statt Haselnuss komplett Erdnuss enthalten.
Wow.
Mhm.
Okay.
Also es war einfach, also klar ist da eine Spurenkennzeichnung drauf gewesen, aber das ist ja nicht nur, also das kannst du ja nicht als Spur bezeichnen.
Keine Spur, das ist einfach ein kompletter Fehler vom Hersteller.
Komplett.
Ne? Ja, und das ist vielleicht super wichtig, dass du das direkt sagst, weil es gibt ja, und deswegen berate ich dazu mittlerweile auch anders, und ich finde, wir sollten das auch wirklich alle eigentlich anders abspeichern mit den Spuren von, weil es gibt im Leben ja nie eine hundertprozentige Sicherheit. Und das, was du jetzt berichtest, ne, das ist ein Herstellerfehler und der hat einfach eine falsche Zutat reingemischt. Und ich hätte vielleicht jetzt als Mutter des allergischen Erdnusskindes, hätte ich jetzt diesen Riegel gekauft oder die Schokolade und hätte mich in ja eigentlich in Sicherheit gewogen, ach, da wird schon nichts drin sein. Das sage ich jetzt gar nicht, um irgendwem Angst zu machen, aber ich sage es deswegen, weil ich so wichtig finde, dass man sich hinterfragt, dass mit den Spuren, wie oft kann es tatsächlich wirklich eine relevante Menge in diesem Produkt sein, das ich kaufe mit der Spur, im Vergleich zu, wie schwer mache ich mir und natürlich dann auch meinem Kind das Leben, wenn ich jetzt alle Produkte mit Spuren von wirklich immer meide. Da geht es um die Lebensqualität der Familie und natürlich auch des Kindes, weil das kann ich vielleicht alles beherzigen, wenn das Kind noch klein ist. Aber wenn mein Kind mit Erdnussallergie aufwächst und immer älter wird und natürlich auch immer mehr Dinge machen möchte, die ja auch tierisch wichtig sind. Ja, also schon allein die Spuren bei Bäcker oder bei der Eisdiele oder im Restaurant zu meiden, das funktioniert einfach überhaupt nicht. Warum funktioniert es nicht? Weil theoretisch ja, wenn der Bäcker ein Erdnussbrötchen verkauft oder vielleicht auch ein Gewürz benutzt, wo Spuren von Erdnuss draufsteht, dann würde er natürlich niemals sagen, hier ist auf gar keinen Fall was drin, ich kann vergewissern, ne, alles gut. Dementsprechend muss man schon allein, wenn man jetzt etwas Unverpacktes kauft, das Risiko eingehen. Und dazu würde ich immer raten, weil es ist viel wichtiger, dass das Kind diese Erfahrung auch mit Essen macht. Aber was passiert sonst? Das Kind nimmt überhaupt nicht an solchen Situationen teil, ist irgendwie sowieso immer noch mal mehr Außenseiterkind. Und je nachdem, wie die Eltern dann auch mit der Angst und Sorge umgehen, dass dem Kind vielleicht etwas Schlimmes passiert, eine allergische Reaktion auftritt, weil sie eben vielleicht dann die Spurenkennzeichnung nicht mitmeiden oder weil irgendwas anderes als Zutatenfehler passiert, dann überträgt sich diese Angst ja extremst auf das Kind. Es ist ja immer so, wie die Eltern damit umgehen und was die dem Kind quasi so vorleben, was sie ausstrahlen, auch an Sicherheit, das überträgt sich aufs Kind. Und wenn die Eltern jetzt so voller Panik sind, dann entstehen da halt ziemlich häufig leider dann die Kinder draus, die auch eine Angststörung entwickeln, eine Essstörung, weil sie ja tagtäglich dann mit diesem Gefühl aufwachsen, oh Gott, ich darf eigentlich mich nie in Sicherheit befinden, ich muss immer auf der Hut sein, vielleicht ist irgendwo Erdnuss drin. Und wenn man da, finde ich, schon dieses Thema mit den Spuren so ein bisschen entspannter sieht, dann ist das, glaube ich, schon eine riesen Entlastung für die Familien.
Absolut. Und selbst wenn, jetzt Worst-Case-Szenario, selbst wenn es mal passiert, dann haben die Eltern die Medikamente. Mhm. Und dann wissen sie, okay, im Notfall muss ich in die Notaufnahme fahren. Es ist auch dramatisch, gar keine Frage.
Mhm.
Aber dann habe ich vielleicht 10 Jahre gehabt, wo mein Kind mehr Lebensqualität hatte, was das Essen angeht. Mit einer Erfahrung, die nicht schön war, wo wir aber ja Sicherheit haben. Wir haben die ganzen Medikamente.
Genau.
Wir haben immer im Notfall die Notaufnahme.
Mhm.
Also dementsprechend ist da einfach, und das ist ja das Worst-Case-Szenario.
Genau.
Das muss ja nicht passieren.
Ja, und die Eltern haben ja, oder dann auch die Betroffenen selber, die haben ja immer eher Sorge vor der wirklich hochgradigen Reaktion.
Mhm.
Und das sagt ja auch niemand vorher, wie wird mein Kind denn reagieren? Weil man weiß es einfach nicht und es kann theoretisch auch jeden Tag anders sein. Und sich davon wieder beherrschen zu lassen, ich weiß, wie schwer das ist und ich will es mir auch ehrlicherweise bei meinem eigenen Kind nicht vorstellen. Und ich versuche da auch echt sehr sensibel mit jedem, der vor mir sitzt, in der Praxis umzugehen und das so aus meiner Sicht einfach nur aus der Perspektive mal so ein bisschen einfach zu diskutieren. Es gibt schon viele Familien, die sind da deutlich entspannter und sagen, nö, wir meinen das als Zutat, ganz klar, aber sonstige Situationen machen wir und es klappt auch gut. Ich habe auch immer wieder in der Klinik, du ja auch, dann Gespräche mit auch schon älteren Jugendlichen und frag die, wie macht ihr das denn mit der Spurenkennzeichnung? Und ganz viele sagen, ach, interessiert uns gar nicht, ne? Ich habe auch noch nie drauf reagiert oder ich habe mal milde Symptome gehabt, aber so wie du eben gesagt hast, dann nehme ich halt eine Cetirizin-Tablette oder was auch immer und dann ist es gut oder ich vermeide dann einfach und esse nicht mehr weiter. Genau, aber ich habe halt auch immer mehr Familien, wo wir früher auch leider einfach aus mangelnder Erfahrung noch anders beraten haben und es vielleicht auch ein bisschen strenger noch gesehen haben, weil uns wirklich die Erfahrung fehlte. Und jetzt, ja, sind das so Kinder, die haben echt größere Baustellen noch, die eigentlich dann gar nichts mehr unbedingt mit den allergischen Reaktionen zu tun haben. Und es gibt auch immer mehr Studien, die zeigen, dass die Kinder extremst häufiger an Angststörungen oder generell Angstzuständen leiden, die eine Nahrungsmittelallergie haben. Und da zählt ja auch die Zöliakie dann als Unverträglichkeit oder als eigentlich Autoimmunerkrankung dazu, weil auch da das Thema Spuren natürlich super einengt zu der sonstigen auch schon natürlich einschränkende Diät, die man einhalten muss. Und da einfach so ein bisschen mehr Lebensqualität und ja, einfach das Leben nochmal so anders zu genießen, geben zu können, das ja, ist mir eigentlich ziemlich wichtig und deswegen berate ich da auch mittlerweile anders.
Da habe ich eine lustige Story zu. Ich habe mal im Sausalitos gekellnert. Ich wollte mir meinen Führerschein finanzieren und da war alles glutenfreie als für Zölia, für Zöli. Ich kann nicht mehr, es tut mir leid. Für Zölis geeignet, deklariert. Wurde aber natürlich komplett im selben Frittierfett zubereitet, wurde natürlich im selben Backofen zubereitet und für mich war dann klar, das ist halt nicht für eine Zöliakie geeignet. Mhm. Wie wäre es da jetzt?
Ja, gute Frage. Das hätte man früher vermutlich auch mit Nein beantwortet. Heute würde ich da auch mit der Familie zusammen diskutieren. Wenn wir den Fall haben, dass die Zöliakie diagnostiziert wurde und auch die die Entzündungswerte, die vielleicht eben um das 20-fache normalerweise dann erhöht sind, wieder rückläufig sind. Das heißt, die glutenfreie Diät schlägt an und dann sagt der Patient, die Patientin, okay, ich probiere mich jetzt wieder so ein bisschen mehr aus. Ich gehe jetzt auch wieder vermehrt in Restaurants und esse auch die Sachen mit Spuren wieder oder vielleicht hat er sie auch noch nie gemieden, aber wenn quasi die Entzündungswerte dafür sprechen, es schlägt alles hier an, es geht in die richtige Richtung und dann probiert man sich halt immer mehr auch in diesen Außerhauskategorien aus, dann hat man das ja quasi immer noch als Marker, um zu erkennen, bei der nächsten Blutkontrolle gehen die Entzündungswerte wieder hoch. Ja, und viele haben ja auch Beschwerden. Das heißt, viele, die aus Versehen dann mal was Glutenhaltiges gegessen haben, haben schon meistens direkt danach Beschwerden. Das heißt, auch daran könnte man es manchmal messen. Ja, okay. Ist das jetzt in Ordnung gewesen oder nicht? Es ist halt die große Frage, aber auch da wieder, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Ich würde es halt mit den Blutwerten und mit den Beschwerden versuchen, irgendwie einzuordnen. Aber jetzt auch aufgrund dessen von Anfang an zu sagen, so machen wir es jetzt zu 150% korrekt und wir lösen uns nie mehr davon, finde ich zu einschneidig. Weil dann, vor allem wenn es um Kinder geht, muss man halt nicht nur wieder dieses beachten, was dann aus den Kindern wird, gefühlstechnisch, ne, und welche Störungen daraus vielleicht resultieren, sondern ja auch noch, dass die Kinder halt eigenständige Menschen sind und vielleicht danach bei sehr extremer Einschränkung eher ins Gegenteil wieder verfallen und dann vielleicht eher, wenn sie jugendlich sind, Sachen ausprobieren.
Das habe ich erlebt.
Wie hast du das erlebt?
Ich hatte eine Übergewichtspatientin mit Zöliakie, wo es aber nur ums Übergewicht ging, weil die waren schon zur Zöliakie-Beratung bei uns gewesen, bei dir oder deiner Vorgängerin. Und da dachte ich, die sind super aufgeklärt. Und in der 4., 5. Beratung kam dann auf einmal zu sprechen, ja, dass die Tochter auch mal Pizza isst mit Freunden und hier und da auch mal Brot isst. Und ich saß da einfach nur mit offenem Mund und habe nochmal gesagt, wann sind denn die letzten Blutwerte mal abgecheckt worden? Das ist nicht in Ordnung. Mhm. Also wir haben ja immer es muss ja immer die Balance gefunden werden zwischen super extrem und total lebenseinschränkend und nicht gesundheitsbewusst genug, weil es ist gesundheitsgefährdend.
Ja.
Und da eine Balance zu finden, die einem gut tut, ist so wichtig.
Ja.
Aber das fand ich...
Ja, und das ist halt keine Spur von. Das ist eine große Pizza. Menge Gluten, richtig. Und vielleicht hätte es ihr dann geholfen zu sagen, komm, bei den grundlegenden Sachen, ja, haben wir jetzt ein Ersatzprodukt. Und das ist ja bei Zöliakie zum Glück auch viel leichter mittlerweile, dass wir da einfach so viele Produkte haben. Aber das mit den Spuren, das ist jetzt zu viel, das lassen wir. Da gibt es auch verschiedene Gruppen mittlerweile, auch bei der Zöliakie, die sagen, ach, Spuren von ist wirklich mittlerweile Geschichte. Gibt ja auch neuere Studien dazu, die das auch nochmal beweisen, dass es wahrscheinlich die kleineren Mengen, um die es nicht wirklich bei den meisten jedenfalls geht. Bei den Allergien war man da halt mit, also immer so ein bisschen vorsichtiger, weil wir natürlich diese akute lebensbedrohliche Situation haben. Wobei auch, wie du eben richtig gesagt hast, ich meine, wir leben auch in Deutschland. Zum Glück ist der nächste Krankenwagen meistens nicht wahnsinnig weit entfernt. Und man hat die Notfallmedikamente vielleicht auch in zweifacher Dosierung zu Hause und kann dann sowieso schnell eingreifen. Und es passieren zum Glück ja super wenig dramatische Sachen. Das sind meistens die anderen Länder oder halt Geschichten, wo die Familien weder aufgeklärt waren, noch Notfallmedikamente hatten oder halt wirklich irgendwo auf einer Insel waren, wo einfach ziemlich viele doofe Zufälle zusammengekommen sind. Aber in der Regel ist alles gut.
Und da sind wir ja bei, wenn doofe Zufälle zusammenkommen müssen dafür, dann ist es relativ egal, ob ich im Alltag Spuren meide oder nicht.
Mhm. Ja, und dann ist es egal, weißt du, wir gehen auch über Zebrastreifen, war immer so ein bisschen die Aussage, wir gehen über den Zebrastreifen und haben irgendwie Vertrauen, dass die Autos alle anhalten. Und das kann auch manchmal nicht gut gehen. Und dieses Grundvertrauen, ich weiß, dass das super schwierig ist und das ist wirklich das, ja, eigentlich der Kern, dieses Grundvertrauen trotzdem weiter zu haben, dass mit deinem Kind schon alles in Ordnung ist, auch wenn es vielleicht nicht in deiner Obhut gerade ist. Weil das ist natürlich auch das nächste Riesenthema, wenn ich ein Kind jetzt mit Nahrungsmittelallergie habe und vielleicht auch viel dazu lese und von diesen hochgradigen Reaktionen vielleicht auch gehört habe oder es schon selber erlebt habe, dann ist das natürlich alles erstmal mit Angst und Sorge verbunden. Ganz klar, kann ich 100% nachfühlen. Und trotzdem möchte ich einfach immer dazu einladen, diese beiden Seiten mal zu sehen.
Und seinen eigenen Weg zu finden.
Genau, seine eigene Balance, seinen eigenen Weg, so wie es sich gut anfühlt. Aber auch wenn man eine Entscheidung getroffen hat, es erstmal so zu machen, dann ist vielleicht auch irgendwann eine andere Zeit. Dann sollte man das auch nochmal so ein bisschen überdenken.
Und das gehört ja auch immer dazu, immer einfach auf dem aktuellen Stand zu sein und der darf sich ändern, der soll sich sogar ändern.
Ja. Okay. Ja, super. Dann war das doch ein schöner erster Einblick.
Falls ihr Fragen habt, falls du Fragen hast, dann schreib uns gerne die Frage in die Kommentarspalte.
Und lass uns eine Bewertung da. 5 Sterne. Danke, Jenny.
Danke.
Bis bald.
Wir hoffen, dir hat unsere heutige Folge gefallen. Und falls du nichts verpassen möchtest, dann folg uns gerne hier oder auf TikTok und Instagram.